In Domradio weltweit geht es heute um die Lateinamerika-Reise von Papst Benedikt XVI. Nach seinem Mexiko-Besuch steht jetzt Kuba auf dem Programm. Und auch wenn der Besuch als Pilgerreise gilt, wird der Papst natürlich viele ranghohe Vertreter aus Politik und Kirche treffen. Vom Alltag in Kuba bekommt er wahrscheinlich nicht viel mit. Dabei ist der in dem sozialistischen Land mehr als interessant. Solange die Sowjetunion noch Geld nach Kuba pumpte, funktionierten Handel, Transport und Gemeinwesen gut. Mit dem Zerfall des sozialistischen Imperiums bröckelte allerdings Kuba als Vorzeigemodell. Wie die Kubaner ihren Alltag mit viel Kreativität und Improvisationstalent meistern müssen, darüber spreche ich jetzt mit der Journalistin Gabi Herzog. Sie schreibt Sozialreportagen aus aller Welt, berichtet unter anderem auch für das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat und ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Herzog.
Guten Morgen.
Ja, ich glaube, den Alltag auf Kuba, den kann sich keiner so richtig vorstellen, der nicht schon mal da war. Es geht ja schon los mit der Währung. Die Kubaner haben gleich zwei Zahlungsmittel und als ob das nicht reicht, gibt es auch noch Bezugsmarken, Lebensmittelkarten. Können Sie uns erklären, was es damit auf sich hat?
Also, es gibt einmal den CUC, das ist der COC, das ist die Devisenwährung in Kuba. Und es gibt den Moneda Nacional, das ist der Peso, der kubanische Peso. Die Menschen werden ganz normal, also die Löhne werden ganz normal in kubanischem Peso bezahlt. Das war auch die erste Währung, die es gab, die ganz normale Währung. Und dann 1993 entwickelte sich eine Parallelwährung, also dann kam die große Krise, wie Sie gerade schon gesagt haben, Umschwung in der Sowjetunion. Und es wurde eine Parallelwährung eingeführt, das war dann der CUC, der parallel zum US-Dollar eingeführt wurde. Und mittlerweile ist es so, dass mit dem CUC im Prinzip alle Konsumgüter gekauft werden können. Wie was früher in der DDR gab es ja auch Intershops zum Beispiel. Solche Läden gibt es auch in Kuba, mit denen da kann nur mit CUC bezahlt werden. Aber es sind im Prinzip alle Produkte, die man außerhalb der normalen Nahrungsmittel so fürs Leben braucht. Also alles, was das Leben auch ein bisschen schön macht, aber auch sowas wie technische Produkte, wenn ich Batterien brauche, Handys, ordentliches Shampoo. Und all das kann man nur in COC kaufen. Mit Peso kann man auch eine ganze Menge kaufen, aber Sachen von häufig sehr schlechter Qualität und Nahrungsmittel. Jeder Kubaner hat Anspruch auf Grundnahrungsmittel, die sind extrem stark subventioniert und der bekommt eine sogenannte Libretta, das ist so eine Lebensmittelkärtchen. Eine alte Rentnerin erzählte mir, sie bekommt auf dieser Libretta 7 Pfund Reis im Monat, 4 Pfund Zucker, 1 Kilo Hühnerfleisch, Sojaersatz, 10 Eier, und noch ein kleines Päckchen Kaffee. Das bekommt sie für sehr, sehr wenig Geld. Das reicht aber zum Leben überhaupt nicht aus und vor allem, da sind ja auch kein Obst und Gemüse dabei. Das heißt, das muss man wiederum auf dem freien Markt kaufen, bekommt das auch für Peso. Das ist aber sehr teuer. Und so führt das dazu, dass man in Kuba immer irgendwie organisieren muss.
Kuba war ja immer sehr stolz auf die sozialen Leistungen und das Gesundheitssystem. Ist das heute noch so vorbildlich?
Das ist auf jeden Fall etwas, worauf sie sehr, sehr stolz sind, was der Staat auch sehr eitel hütet, also da jede Einmischung sich verbittet. Das Bildungssystem ist vergleichsweise sehr, sehr gut. Es gibt wirklich, alle Menschen können lesen und schreiben. Die Analphabetenrate ist geringer als die in den USA. Das Gesundheitssystem, es gibt sehr gut ausgebildete Ärzte, die werden auch exportiert, in Anführungszeichen. Also die werden nach Venezuela geschickt, die werden nach Haiti geschickt, in andere Länder, um dafür dann auch Leistungen zu bekommen für das Land. Aber das Problem ist, dass die Krankenhäuser sehr schlecht, in einem sehr schlechten Zustand sind. Also zum Beispiel gibt es extrem wenig Krankenwagen auf dem Land oder in den Kliniken fehlt Medizin. Wenn man eine große Operation hat, muss man vorher selber zusehen, wie man an die Medizin kommt. Auf den Betten, da fehlen Laken. Also es sind super Ärzte, aber leider sind die Krankenhäuser sehr schlecht ausgerüstet.
Also Sie haben gesagt, die Menschen in Kuba sind gut ausgebildet. Umso erstaunlicher ist es ja, wenn man hört, dass das Internet in Kuba gar nicht den Stellenwert hat, wie fast überall sonst auf der Welt, weil die kommen nicht raus in die Welt mit dem WWW-Internet. Die müssen in ihrem Kuba bleiben.
Also es gibt ein kubanisches Intranet. Das heißt, man kann sich E-Mails schicken, das gibt es, aber das richtige Internet mit Informationen, mit diesen Seiten, wenn Sie es kennen, man klickt sich durch, man kann hier kommunizieren, man kann Informationen bekommen, man kann sich über Opposition, man kann sich über egal was informieren, das gibt es gar nicht. Das heißt, der Bildschirm bleibt immer grau, man kann sich Nachrichten schicken, elektronische, aber man bekommt keinerlei Informationen. Und das ist auch sehr, sehr schwer nur zu umgehen. Es ist nämlich so, dass es gibt Internet für Ausländer auf Kuba. Die Kubaner selber haben nicht die Berechtigung, Internet zu haben. Ausländer schon, aber das ist wahnwitzig teuer. Die Bischofskonferenz in Kuba zum Beispiel hat Internet und die bezahlen dafür, sie sagten 650, ich meine sogar, es seien Euro gewesen im Monat, dafür, dass sie überhaupt diese Leitung haben. Die ist wahnsinnig langsam. Und wenn man zum Beispiel in ein internationales Hotel geht, wo man natürlich auch wieder nur mit COC bezahlen kann, da kostet 2 Stunden Internet umgerechnet über 10 Euro. Und das ist natürlich aberwitzig. Das kann ich mir kaum leisten. Und wie soll das ein Kubaner sich leisten können?
Und wie ist die Stimmung bei den jungen Kubanern auch angesichts dieses Alltags, den sie da tagtäglich bewältigen müssen?
Ich würde sagen, sie sind genervt und sie sind sauer zunehmend. Ich glaube, die Verbesserung im Leben ihrer Eltern hat durchaus stattgefunden, Eltern und Großeltern. Dann gab es mal man ist vom Land in die Stadt gezogen. Das hatte auch was damit zu tun, dass viele Menschen Kuba verlassen haben. Deswegen wurden bessere Häuser in der Stadt zugänglich. Das heißt, die Elterngeneration hat noch diesen positiven Effekt der Revolution zum Beispiel auch nachvollzogen, die hatten ein besseres Leben und das stagniert. Es tut sich nicht viel, man wird von alten Männern regiert, die jungen Leute kritisieren das auch zunehmend. Also ich habe das Gefühl, dass viel offener auch gesprochen wird, es wird offener kritisiert, die haben da wirklich keinen Bock mehr drauf. Es gibt keine freien Medien, das ist außerhalb der Zeit und es gibt ja immer mehr Touristen in Kuba. Und die bringen neue Ideen rein, die bringen natürlich neue Mode rein, neue Musik, die erzählen vom Internet, weil die Kubaner können ja sprechen, man kann sich unterhalten. Es gibt viele junge Kubaner, die mittlerweile Englisch können und dann einfach sehen, was ihnen fehlt. Und die wollen Internet, die wollen freie Medien und die wollen auch einfach nur lustige amerikanische Unterhaltungssendungen gucken, die es eben auch nicht gibt. Und da ist schon eine Unzufriedenheit, also sie sind sich klar darüber, dass sie in einem Land leben, wo Solidarität eine große Rolle spielt. Und da ist auch so ein Agreement. Auch es wird selten offen kritisiert, dass irgendwie die Revolution ein Fehler war. Das sagen die Leute eigentlich nicht. Sie sagen, das war gut, wir gehen unseren eigenen Weg. Also sie sagen, jetzt muss mal losgehen und jetzt muss ich auch wirklich was tun und wir müssen uns öffnen. Und eine Amerikanisierung würden die jungen Leute auf jeden Fall sehr begrüßen, habe ich das Gefühl.
Über den Alltag in Kuba habe ich mit der Journalistin Gabi Herzog gesprochen. Sie ist gerade von einer ihrer regelmäßigen Kuba-Reisen zurückgekommen und hat uns von dem Alltag erzählt. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.